ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir sind heute ein bisschen wie Rotkäppchen im Wald unterwegs. Mit Körbchen und Pilzmesser allerdings und nicht mit Kuchen und Wein. Pilze sammeln in der DDR ist heute unser Thema und was da alles in den Pilztopf früher kam. Und wie es um die Pilze in der DDR bestellt war, das schauen wir uns heute an. Wenn das Thema Pilze sammeln in der DDR auf den Tisch kommt, dann habe ich ganz oft gehört von den Leuten, ei, was sind wir früher in die Pilze gegangen? Oh, da kann ich mich noch erinnern. Du, meine Oma kannte jeden Pilz. Mit den Eltern oder Großeltern in die Pilze gehen und mit vollen Körben wieder nach Hause kommen, so erinnern sich viele an das Pilzesammeln in der DDR. Wer sich nach dem Sammeln mit seinem Fund ganz sicher sein wollte, der ging nach dem Pilzesuchen zur Pilzberatung, die es auch in der DDR gab und die gern und oft genutzt wurde. Einer, der ebenfalls seit Kindesbeinen an im Wald unterwegs ist und jeden Pilz kennt, ist Stefan Fischer von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Also für Pilzkunde. Auch er bietet Pilzberatung an, denn die Verwechslungsgefahr bei Pilzen besteht öfter, als man denkt.
Bei wildgewachsenen Champignons ist die Gefahr, dass dann der Giftchampignon gesammelt wird, recht groß. Das ist der häufigste Champignon, der auch am häufigsten zur Pilzberatung vorgelegt wird. Und die Champignons sind an sich auch schwer zu bestimmen. Da gibt es ja an die 120 verschiedene Arten von Champignons. In der Regel werden mir hier die Giftchampignons als Wiesenchampignons immer vorgestellt zur Pilzberatung.
Stefan Fischer, mein Pilzexperte, heute hier im Exquisit-Podcast, der auch mit einem Mythos aufräumt.
Beim netzstielischen Hexenröhrling, der wirkt immer noch. Es wurde mal vor Jahrzehnten in die Welt gesetzt, der würde mit Alkohol unverträglich sein. Und da meiden den auch viele und meiden dann natürlich auch dann den flockenstielischen Hexenröhrling, der oft gar nicht madig ist, sondern ein sehr leckerer Speisepilz ist. Und auch der netzstielische Hexenröhrling ist an sich ein sehr leckerer Speisepilz. Dann wird eben diese Gruppe, die blaut, sofort beim Durchschneiden eben gemieden, weil man im Hinterkopf hat, naja, wenn ich dann abends mein Bier trinke, da geht's mir schlecht.
Wir gehen heute noch einmal mit Ihnen in die Pilze. So wie früher, denn Pilze spielten in der DDR durchaus eine beliebte Rolle. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf das Pilzesuchen mit Ihnen. Ab in die Pilze! Mit Parasol und Marone, mit Hanima, Steinpilz, Wiesenchampignon und Co. Wir gehen heute noch einmal in die Pilze und erinnern uns, wie das früher so war mit dem Pilzesammeln. Natürlich keine sozialistische Erfindung, jedoch eine schöne Erinnerung vieler DDR-Bürger. Deshalb gehen wir heute nochmal mit Spankörbchen und Pilzmesser los. Würden Sie sie erkennen, Rotkappe und Semmelpilz, Marone und Pfifferling? War die DDR ein Volk von Pilzsammlern? Und war vielleicht auch das Pilzsammeln in der DDR geregelt? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Die DDR und Pilze. Außer der Vorlage für jugendgefährdende Beatles-Frisuren sehe ich da keine Interessen, die kollidierten. Pilze brauchen nährstoffreichen Waldboden, den mochte die DDR auch. Pilze bilden zur Absicherung des eigenen Überlebens ein unsichtbares Geflecht. Das mochte die Staatsführung erst recht. Und Pilze lieben die Gemeinschaft. Mehr sozialistisches Vorbild geht ja kaum. Also ließ man die Leute an frischer Luft sammeln. Meine Eltern waren da aber nicht dabei. Sie schliefen auch im Herbst gern länger. Und bei den vielen Pilzsammlern im Revier lohnte es sich ab Mittag nicht mehr. So hatte ich meine erste wirkliche Chance auf ernstzunehmenden Pilzkontakt bei der Armee. Wäre mir zwar auch kein Anlass gewesen, mich auf den Wehrdienst zu freuen, aber man hatte ja sowieso keine Wahl. Und neben all dem üblichen Kasernenwahnsinn war ich plötzlich auch privilegiert, was Pilze angeht. Zumindest theoretisch. Denn Kasernen sind umgeben von militärischem Schutzgebiet, inklusive Wald. Zutritt ohne Uniform verboten. War in der DDR noch strenger als heute. Was dazu führte, dass sich alle, die bei befreundeten Offizieren zum Essen eingeladen waren, berechtigte Hoffnung auf Pilzbeilage machen durften. Denn die Genossen Leutnant und Major waren ziemlich allein im Revier. Ich war kein Offizier, nicht mal Fähnrich, aber oft auf Wache, meist im Außengelände. Da wurde ich speziell im Herbst gewarnt, dass es im Wald verstärkt zu Aktivitäten kommen könne. Normalerweise hieße das Alarm. Vermutlich Feindbewegung. Nicht im Herbst. Da waren es Vorgesetzte, die wie grasende Rehe in Ruhe zu lassen waren. Wir machen ja hier nicht den Pilz in der Pfanne verrückt. Sonst wird noch einer giftig. War's das endgültig mit meiner Pilzkarriere? Nicht doch. Noch während meiner Dienstzeit kam die Wende. Und ich fand, nicht im Wald, aber im Angebotsdschungel, meine erste Dose Champignons.
Wir wollen uns heute noch einmal an das Pilzesammeln in der DDR erinnern. Mit Papa samstags in die Pilze oder mit dem Pilzkörbchen zur Oma, weil die Omas, die kannten alle Pilze. Immer. Und auch die leckeren Rezepte dazu. Oder Pilze bestimmen im Heimatkundeunterricht. Oder am Küchentisch zu Hause mit dem Brettspiel Wir sammeln Pilze. Pilze waren in der DDR beliebt, denn Menschen tun das gerne. In die Pilze gehen. Und wie das so vonstatten ging und was es alles über Pilze zu wissen gibt, das wollen wir mit meinem Gast Stefan Fischer bereden. Er ist ein wahrer Pilzexperte. Seit Kindesbeinen an ist er in unseren Wäldern unterwegs. Er ist Diplom-Bibliothekar und seit 2017 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, also für Pilzkunde. Erstmal herzlich willkommen, Herr Fischer.
Einen schönen guten Tag wünsche ich.
Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, das ist die Pilzkunde, ne? Mykologie.
Die Mykologie ist die Pilzkunde, jawohl, das ist richtig.
Pilze sammeln in der DDR, das klingt ja jetzt erstmal nicht nach Hexenwerk. Wo Wälder sind, sind ja für gewöhnlich auch Pilze. Und da geht's eigentlich vielleicht schon los. Wie pilztauglich waren denn die Wälder früher gerade im Osten?
Die waren sicher genauso pilztauglich wie die anderen Wälder, sofern sie eben nach dem Krieg auch noch vorhanden waren. Ne? Denn wir müssen ja bedenken, dass hier massiv gleich nach dem Krieg dann gerade um die Städte oder um die Eisenbahnlinien massiv Wälder komplett abgeholzt wurden und das Holz die Reise in die Sowjetunion antrat. Das hat natürlich zu erheblichen Störungen geführt. Und gerade die Nachkriegszeiten, die Hungerzeiten, führten natürlich auch dazu, dass die Menschen auf alles zugriffen, was irgendwie essbar war. Und da waren natürlich auch die Pilze ganz mit einbegriffen. Wie ja die ganze Pilzsammeltätigkeit in Deutschland natürlich im 20. Jahrhundert auch eben aus den Notzeiten mit entstanden ist. Ne? Und dadurch dann auch Pilzberatung notwendig war und dergleichen mehr. Ne? Denn wir hatten im Ersten Weltkrieg die Situation, dass furchtbare Hungerzeiten herrschten und ein sehr großer Druck auf die essbaren Pilze entstanden ist. Dann eben ganz viele auch Vergiftungsfälle auftraten, indem eben dann alle möglichen Pilze verzehrt wurden und da schon dann eben Bestrebungen, dann Pilzvereine zu gründen, die auch eine Beratungstätigkeit für die Bevölkerung dann ausbilden. Das war dann auch in den Kriegszeiten des Zweiten Weltkriegs so und auch in den Nachkriegszeiten. Ne?
Das war tatsächlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Menschen gehen ja gerne in die Pilze. Jedoch spielte das Pilzesammeln auch wirklich eine ernährende Rolle. Zuerst haben wir gehört, nach dem Krieg in jedem Fall. Später, als auch vielleicht Wälder nachgewachsen sind, denn wir haben ja definitiv in der DDR Wälder gehabt. Auch in der viel zitierten Mangelwirtschaft spielten da Pilze auch eine Rolle deshalb?
Nicht unbedingt. Das war ja das Vergnügen. Und wir haben ja hier auch die Situation gehabt, dass kein Marktangebot an Pilzen da ist. In Westdeutschland hatte ich ja auch die ganze Zeit dann immer, wie es ja auch hier im Osten vor dem Krieg der Fall war, dann die Möglichkeit als Stadtbewohner zum Beispiel dann auf dem Wochenmarkt dann ganz verschiedenste Pilze, die jetzt nicht Zuchtpilze sind, zu kaufen. Und dieses Marktangebot, das gab es eigentlich hier gar nicht groß in der DDR.
Das stimmt. Ein Kollege sagte gestern, ja, du konntest ja nicht im Gemüseladen sagen, hier, ich will die Champignons kaufen. Das gab's ja gar nicht.
Ja gut, das war dann meistens dann Dosenware, aber die frischen Champignons, das war eben eine seltene Sache. Und im Herbst gab es dann eben vielleicht mal sonntags einen Sonderverkauf in einem Gemüseladen, der ausgesucht wurde. Dann vielleicht ein einziger dann in der Stadt Leipzig, der dann eben mal die matschigen Maronen in den Spankörben anbot für 12,50 Mark, wo dann alle hinstürzten und Schlange standen und hofften, dass sie noch einen Korb erwischen. Ja, aber in anderen Städten habe ich die Wochenmärkte, wo eben auch die wild gesammelten Frischpilze, die zum Verkauf erlaubt sind, auch angeboten wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann nach München gehe, auf den Viktualienmarkt, da werde ich immer eine große Auswahl auch an Waldpilzen haben, die natürlich dann größtenteils nicht aus Deutschland stammen. Aber ich kann Wildpilze, die völlig anders sind wie die Zuchtpilze, dort kaufen. Aber auch das Zuchtpilzangebot ist ja im Westen auch größer gewesen, ne? Und vorhanden gewesen in den Supermärkten. Das ist ja jetzt immer noch so. Wenn ich jetzt hier in Zeitz oder in Leipzig oder in Halle oder egal wo in den Supermarkt gehe, habe ich ja eigentlich nur das Angebot, dass ich mir Champignons kaufen kann. Ausnahmsweise mal noch Austernseitlinge oder Kräuterseitlinge, aber das war's dann auch. Gehe ich dann aber vielleicht dann in München oder Stuttgart oder Regensburg oder sonst wo in einen Supermarkt, habe ich dann bis zu 15 verschiedene Zuchtpilzarten im Angebot.
Sind die Menschen früher mehr in die Pilze gegangen im Osten als heute? Oder ist der Pilz beliebt wie eh und je?
Das kommt eben ganz drauf an, ob eine bestimmte Gruppe von Speisepilzen in Massen vorhanden sind oder nicht. Das Pilzesuchen an sich, finde ich, hat nachgelassen. Es wird viel über Pilze geredet und man stürzt dann in die Wälder, wenn meinetwegen mal ein Massenaufkommen an Steinpilzen oder Pfifferlingen oder Maronen ist. Dann ist das mal die Zeit lang, wie es diese Pilze gibt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt meine häufigen Pilzgänge in verschiedenste Wälder mache, ob Thüringen oder hier in Sachsen-Anhalt, bin ich in der Regel allein. Es gibt da so bestimmte Ziele, die leicht zu erreichen sind, wo man nicht weit fahren muss, wo gleich der Wald neben der Stadt ist oder dergleichen. Und da stehen mal für eine kurze Zeit dann alle Waldwege zugeparkt und dann stürzen die Leute rein und sammeln ihre Steinpilze oder Maronen oder das, was sie als Speisepilz kennen. Ne? Mhm. Aber an sich, trotz des großen Pilzhypes insgesamt, des großen Pilzinteresses insgesamt, die reine Sammeltätigkeit im Wald ist so, dass ich eben kaum Pilzsammler im Wald treffe. Und ich habe das Gefühl, das war früher mehr.
Was macht denn den Pilz als Nahrungs- und Genussmittel so wertvoll? Was tut er Gutes für uns, außer dass er schmeckt?
Eigentlich, dass er schmeckt. Ne? Es ist was Besonderes. Ne? Aber heute ist ja auch der Trend, Nahrung aus dem Wald sich zu holen. Kostenlos. Kommt ja auch mit dazu. Alles, was von der Natur kommt, ist erstmal per se super gesund, super toll. Es kostet nichts und alles, was verzehrt werden kann, wird ja geholt. Schauen Sie sich doch mal den Hype um den Bärlauch an. Wie sich das etabliert hat in 2 Jahrzehnten. Dass der Bärlauch dann in Massen gesammelt wird oder das Dreck dann auch Sammeltrupps losziehen mit großen Müllsäcken und den Bärlauch selbst dann in Leipzig aus dem Auwald dann rausschleppen, wenn er frisch ist. Und beim Pilzen ist es ähnlich, ne? Das ist die eine Seite, dass eben das Kostenlose ist. Und dann eben die Heilsversprechung, alles, was aus der Natur kommt, verhilft mir eben zu einem 120-jährigen Leben. Aber wenn man die Pilze mal nüchtern betrachtet, haben sie ja eigentlich einen geringen Nährwert. Ja, wie in jedem Gemüse ist Verschiedenes an Mineralien drin und Stoffe. Sie sind schwer verdaulich. Dadurch, dass eben die Zellwände der Pilze eben auch einen großen Anteil an Chitin enthalten. Also zumindest sind sie chitinhaltig, wie eben zum Beispiel dann eben die Flügeldecken von einem Käfer, die auch viel Chitin enthalten. Insekten haben viel Chitin, was der menschliche Körper ja gar nicht aufschließen kann. Ne? Oft, wenn die Pilze dann, ich kann sie ja nicht in Mikromaßen kauen, sondern ich kann sie ja nur in eine bestimmte Größe kauen, werden ja vielfach die Zellwände gar nicht zerstört, dass da die Inhaltsstoffe rauskommen. Und ein Pilz besteht ja generell nur aus Hyphengeflecht, was dann im Fruchtkörper dann ein kleines bisschen differenziert wird. Ne? Aber an sich haben eben die Zellwände von den Pilzhyphen doch einen erheblichen Chitinanhalt, was die Pilze eigentlich dann schwer verdaulich macht. Dann gibt es ja die Gefahr der Vergiftung, die bis zu tödlichen Vergiftungen dann hingehen kann, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Aber Pilze schmecken eben hervorragend. Ne? Es gibt ganz, ganz leckere Speisepilze, die man eben einfach genießen soll als Beilage, nicht als Hauptgericht hier, dass ich jetzt mir 4 tiefe Teller mit Pilzen dann einverleibe und satt bin, sondern Pilze sollten ein Genuss. Es gibt ja auch gewisse Sammelbeschränkungen. Man darf ja Pilze nicht in unbegrenzten Mengen, sondern nur in einer Menge zum Eigenverzehr dürfen Pilze gesammelt werden. Das ist eben so die Menge, die man eben am Abend verzehren würde pro Person. Ne?
Jetzt kann ich mich erinnern, dass immer erzählt wurde von Anverwandten aus dem Spreewald, die sind zur Pilzzeit suchen gegangen, haben sich dann an die Straße gestellt und haben Pilze verkauft. Besonders Pfefferlinge waren da sehr beliebt, damals horrende Preise zu Ostzeiten. Stimmt das zum einen und wie teuer waren die und vor allen Dingen warum waren das so teuer?
Also stimmen kann das nicht ganz, weil ja selbst zu DDR-Zeiten der Handel genehmigt werden musste. Es gab professionelle Pilzsammler zu DDR-Zeiten, die dann einen speziellen Erlaubnisschein erhalten haben, die dann saisonal an Gaststätten und Hotels und Restaurants verkauft haben. Aber das mit den an der Straße stehen wäre verboten.
Vielleicht war das ja so eine offizielle Pilzstation. Wissen wir, warum das so teuer war?
Nun, waren halt festgelegte Preise. Es ist ja mühselig, Pilze zu sammeln und für ein Kilo Steinpilze hinten an der Gaststätte schwarz verkauft, konnte man durchaus dann auch mal so 30, 40 DDR-Mark erhalten. Ne? Aber ich kenne es aus Polen, die Autobahn nach Breslau, das kurze Stück, was die einzige Autobahn da in Polen war. Wenn man dort lang gefahren ist, dann gab es dann Waldgebiete, wo dann die Pilzsammler dann mit Tischen direkt an der Autobahn saßen und verkauft haben. Aber auf polnischer Seite.
Jetzt habe ich was gehört von professionellen Pilzesammlern. Das gab es?
Ja, die waren Saisonarbeiter und durften bestimmte Mengen oder bestimmte Pilzarten dann für den Verkauf an die Hotels und an die Gaststätten sammeln. Aber das war kein Großbetrieb, das sind einzelne Personen. Aber die gab es, die dann eben dann gucken mussten, dass sie über die Saison kamen. Ne? Und zu ihrer Tätigkeit, oft waren es natürlich Rentner. Und nicht als Berufszweig, das waren nicht anerkannte Pilzsammler, sondern die hatten die Genehmigung, Pilze zum Verkauf zu sammeln. Und heute besteht ja auch noch die Möglichkeit, ausgewählte Pilzarten, die nicht besonders geschützt sind, kann ich einen Antrag eigentlich stellen, ob ich die gewerblich verkaufen darf, ne? Sammeln und verkaufen darf. Ich werde natürlich in der Regel die Genehmigung nicht kriegen, aber die Möglichkeit besteht heute auch noch. Aber die Pilzarten, die eigentlich verkauft werden dürfen, also in Deutschland gewachsene Pilze, das sind wenige. Steinpilzpfifferling gehört da nicht dazu. Die dürfen nicht hier zum Verkauf gesammelt werden. Gar nicht.
Gab es Pilzsorten, die damals besonders beliebt waren?
Ja, die üblichen. Marone ist der absolute Spitzenreiter. Steinpilz, Pfifferling, Riesenschirmpilz und dann noch die Birkenpilze oder die ganze Gruppe der essbaren Röhrlinge. Die sind schon bekannt gewesen und die wurden gesammelt.
Ist das heute auch noch so oder hat sich der Geschmack geändert?
Das ist heute genauso. Heute ist natürlich aber auch der Trend dann teils aus Geldeinsparung, weil es eben nichts kostet, dass man das Gefühl hat, wir sind wieder in Nachkriegszeiten und es herrscht eine Nahrungsnot, dass Pilze, die minderwertig sind im Geschmack, auch gesammelt und verzehrt werden. Selbst Pilze, die einfach bloß nicht giftig sind, ja, die man eigentlich nicht essen würde, die werden teilweise auch gesammelt und verzehrt. Das merkt man dann, wenn man mal dann in solchen sozialen Medien dann die Pilzforen besucht oder selbst im Internet dann solche anderen Pilzforen, wo dann immer die Anfrage kommt und das Wichtigste ist, kann ich den essen? Das ist dann immer die wichtigste Frage. Ob er schmackhaft ist, interessiert dann teilweise nicht, ne?
Was sind denn so ganz besonders edle Pilze? Steinpilz?
Ja, der Steinpilz ist natürlich ein sehr guter, schmackhafter Pilz, obwohl viele den Steinpilz nicht mögen, weil er ja diese schlüpfrige Konsistenz dann hat nach der Zubereitung. Aber auch Riesenschirmpilze werden gerne gegessen, als Schnitzel zubereitet. Natürlich der Pfifferling auf jeden Fall. Die Marone, obwohl die Marone ja dann auch ziemlich weich kocht. Und dann kommt es eben ganz auf die Pilzkenntnis drauf an. Dann wird es dann schon schwierig. Ne? Bei wild gewachsenen Champignons ist die Gefahr, dass dann der Gift-Champignon gesammelt wird, recht groß. Das ist der häufigste Champignon, der auch am häufigsten zur Pilzbereitung vorgelegt wird. Und die Champignons sind an sich auch schwer zu bestimmen. Da gibt es ja an die 120 verschiedene Arten von Champignons. Und sie sind starke Schwermetallsammler, was dann auch nicht immer so beachtet wird. Aber in der Regel werden mir hier die Gift-Champignons als Wiesen-Champignons immer vorgestellt zur Pilzberatung.
Findet man eigentlich in jeder Jahreszeit Pilze?
Man kann in jeder Jahreszeit Pilze finden, wenn nicht allzu starker Frost ist. Das ist immer ein bisschen abhängig vom Frost. Ja, im Winter, wenn ich Gebiete habe, kann ich zum Beispiel den Austernseitling finden oder den Samtfußrübling, was ja auch gute Speisepilze sind, aber eine gewisse Pilzkenntnis voraussetzen. Also das sind nicht so unbedingt die Allerweltspilze, weil auch die Verwechslungsmöglichkeiten ja dann oft stärker sind als bei den sehr bekannten Pilzen. Ne?
Wann ist denn die beste Pilzzeit?
Die beste Pilzzeit ist natürlich dann von August bis Anfang bis Mitte November. Ne? Dann in den gebirgigen Teilen ist dann im November dann ja schon die Nachtfrostgefahr gegeben. Oder selbstverständlich, wenn ich dann in Höhenlagen über 600 Meter komme, und das sind ja auch weite Gebiete in Deutschland, oder jetzt hier im Sendegebiet liegt ja auch vieles über 600 Meter, da habe ich natürlich dann die Gefahr, dass dann Nachtfröste im November schon da sind und dann die beliebten Speisepilze auch vertreiben werden.
Jetzt habe ich, als Sie das erzählt haben mit dem Schirmpilz, habe ich mich erinnert, dass meine Eltern auch früher Pilze, gerade diese Schirmpilze, mein Vater hat die dann gebraten bei uns wie so ein Kotelett, ja, wie so ein Schnitzel, wie Sie das sagen.
Ja, von Erd als Schnitzel.
Das heißt, es gibt schon auch leckere Wiesenpilze. Haben wir da noch mehr außer den Schirmpilz?
Naja, die Wiesenpilze an sich sind eher interessante Pilze. Die große Vielzahl natürlich der Riesenschirmling. Der wächst natürlich gerne auf Wiese, auch der Riesenbovis, den man genauso dann als Schnitzel verarbeiten kann, den kann man ja dann von Juni bis August dann auch häufig auf Ruderrollen, Wiesenstücken finden. Aber an sich so die eigentlichen Wiesenpilze sind nicht so die typischen Speisepilze, es sei denn, es sind Waldrandgebiete dann. Da habe ich natürlich dann, können dann auch am Waldrand dann auch Steinpilze und andere Pilze dann im Wiesenbereich gefunden werden. Da könnte ich auch den Schöpftintling finden, der ja zurzeit Pilz des Jahres ist in diesem Jahr. Den finde ich ja selbst im Stadtbereich, aber der wäre ja nur verzehrfähig, wenn er rein weiß noch ist. Und die Autolyse, also die Selbstauflösung in Tinte dann noch nicht stattfindet.
Jetzt haben wir schon ganz abenteuerliche Namen gehört. Ich habe bei der Recherche auch so Namen gefunden wie Flockenstieliger Hexenröhrling oder Mohrenkopfmilchling. Wer um alles in der Welt gibt denn Pilzen solche Namen? Also wo bekommen Pilze ihre Namen her?
Naja, der eigentliche Name des Pilzes ist ein lateinischer Name nach der Nomenklatur. Also beim Steinpilz zum Beispiel, das ist der Boletus edulis, der den Pilz ganz eindeutig definiert. Ne? Oder der Schöpftindling wäre der Coprinus comatus. Damit ist der Pilz eindeutig definiert und jeder weiß, welche genaue Pilzart gemeint ist. Bei den deutschen Bezeichnungen, das sind reine Erfindungen, die aus der Tradition gewachsen sind, die aber regional ganz durcheinander kommen können. Es kann passieren, dass ein Braunhädel oder ein Braunhüdel völlig verschiedene Pilze sind, ne? Je nachdem, in welcher Region ich mich befinde. Und die unterliegen keinerlei Regeln. Die sind einfach bloß bestimmt worden und haben sich durchgesetzt. Wie Pfifferling eben der Pfifferling ist. Aber der hat ja auch dann in Deutschland mindestens 50 verschiedene Namen.
Ich habe zum Beispiel auch Onkel, gerade in der Oberlausitz, die gehen kräftig in die Pilze. Die kennen auch Pilze, von denen habe ich zum Beispiel noch nie was gehört. Wie kommt denn das, dass es Pilze gibt, die jeder kennt und dann auch so Sonderpilze? Warum schaffen es manche Pilze so besonders ins Bewusstsein der Menschen und manche werden eben nicht so erkannt?
Naja, das hat aber eher was mit dem Verzehr zu tun. Also Speisepilze, die lecker sind, die sind allgemein bekannt. Oder besonders gefährliche Pilze, wie zum Beispiel eben der Fliegenpilz, der ist so auffällig und bekannt, oder zumindest weiß jeder, was mit dem Namen grüner Knollenblätterpilz anzufangen, oder vielleicht auch mit dem Satansröhrling, vor dem man sich hüten muss, ohne jetzt nur auf die konkrete Giftigkeit einzugehen oder ohne den Pilz jetzt im Wald bestimmen zu können. Ne? Oder der Schreck immer, der Steinpilzsammler, der Gallenröhrling, der ja auch in Massen mal vorkommen kann und auf den ersten Blick dem Steinpilz sehr ähnlich sieht, aber eben furchtbar bitter schmeckt. Ja, und da gibt es eben noch einige andere Röhrlinge, die man gar nicht sammeln dürfte, weil sie so selten sind, die auch dem Steinpilz ähnlich sind oder eben leicht giftig sind und zum Glück aber auch oft bitter schmecken, ne? Und der normale Sammler, der schert sich da nicht so sehr drum. Und jetzt beim netzstielischen Hexenröhrling, der wirkt immer noch. Es wurde mal vor Jahrzehnten in die Welt gesetzt, der würde mit Alkohol unverträglich sein. Und da meiden den auch viele und meiden dann natürlich auch dann den flockenstielischen Hexenröhrling, der oft gar nicht madig ist, sondern ein sehr leckerer Speisepilz ist, und auch der netzstielische Hexenröhrling ist an sich ein sehr leckerer Speisepilz, aber eben völlig zermadet, innen drin schon oft dann hohl, selbst dann, wenn er klitzeklein ist. Dann wird eben diese Gruppe, die blaut, sofort beim Durchschneiden eben gemieden, weil man im Hinterkopf hat, naja, wenn ich dann abends mein Bier trinke, da geht's mir schlecht.
Was sind denn vielleicht Pilze, die eigentlich wunderbar lecker sind, wie der Hexenröhrling, die essbar sind auch, die nur keiner kennt? Wo kann man denn vielleicht noch sein Augenmerk hinlegen?
Ach ja, die gängigen Speisepilze sind ja aufgelistet. Wir haben ja als Deutsche Gesellschaft für Mykologie auch einen Fachausschuss Toxikologie und Pilzverwertung. Und die haben auch eine Liste der Speisepilze erstellt. Mhm. Auf unserer Webseite kann man das finden. Da gibt es dann eben auch eine Liste der Giftpilze, eine Liste der Speisepilze. Das sind gar nicht so viele Arten, die da drauf sind. Das sind, glaube ich, insgesamt im eigentlichen Sinne als Speisepilze, die sich bewährt haben als Speisepilze, gibt es bloß so von diesen an die 10.000 verschiedenen Großpilzarten 250. Bei dem Rest der Pilze weiß man gar nicht den Speisewert. Und Experimente will ja keiner damit durchführen. Ne? Aber an diesen Listen kann man sich orientieren. Es gibt dann auch noch eine Liste mit Pilzen, die bedenklich sind, die eine bestimmte Zubereitungsart erfordern, wie zum Beispiel der viel gesammelte Hallimasch im Spätherbst, der ja oft ein großer Massenpilz in allen Wäldern sein kann, der eben roh giftig ist. Ne? Oder die beliebte Rotkappe als bekannter Röhrling, die auch sehr, sehr viel gesammelt wird und auch große, kräftige Pilze sind, die auch sehr schmackhaft sind, sind roh sehr giftig. Ne? Also Pilze sollte man immer gut genug und lange genug erhitzen und durchgaren. Und ja, nicht denken, ich kann hier Pilze roh essen oder ich mache dann so Halbrohkost, indem ich es bloß mal so ein bisschen andünste oder solche Spielchen. Das sollte man tunlichst unterlassen.
Werden eigentlich heute noch Pilze entdeckt oder kennen wir schon alle?
Ja, jede Menge. Also es gibt ganz, ganz viele. Man muss sich ja die Pilzwelt ein bisschen größer vorstellen. Ne? Insgesamt weltweit vermutet man, dass man so 2,8 Millionen verschiedene Pilzarten hat. Darunter gibt es eben dann die Großpilze, die ich mit dem bloßen Auge noch sehen kann. Aber die Vielzahl der Kleinpilze, die ist erheblich. Und durch die verbesserten Bestimmungsmöglichkeiten, heute habe ich ja auch die Möglichkeit der genetischen Analyse, wo ich dann feststellen kann, dass bestimmte Systematiken gar nicht so hinhauen können, wie ich sie zusammengestellt habe. Und da stellt sich dann natürlich dann auch raus, dass oft die Art noch gar nicht beschrieben ist, die ich gefunden habe, ne? Weil sie jetzt genetisch eindeutig unterschiedlich ist von der bekannten Art, könnte es eventuell eine andere Art sein. Ne? Und dann erfordert es dann eine neue Beschreibung. Schon habe ich wieder eine neue Pilzart. Aber das ist ja in der Naturwissenschaft allgemein so. Da werden auch immer ständig neue Arten gefunden, die dann eben neu beschrieben werden müssen und einen lateinischen Namen bekommen werden.
Das heißt, die Natur bringt schon auch noch neue Pilzarten hervor?
Ja, man muss sich an dem Pilz mal orientieren. Nehmen wir mal bloß die Großpilze. Der eigentliche Pilz existiert ja im Boden als Pilzgeflecht. Das ist ja der eigentliche Pilz. Und wie ein Apfelbaum Äpfel hervorbringt, so bringt eben dieses Pilzgeflecht zur Vermehrung dann eben Fruchtkörper hervor, die dann oft eben über dem Boden wachsen, die wir dann als Steinpilz finden. Ja, den eigentlichen Steinpilz, das Geflecht im Boden, das nehmen wir ja gar nicht wahr, sondern wir sehen nur den Fruchtkörper, sozusagen den Apfel. Mhm. Und es gibt eben Pilze, die vielleicht alle 10 Jahre das Bedürfnis haben, einen Fruchtkörper hervorzubringen, an irgendeiner Stelle. Und wenn jetzt an dieser Stelle, zu dieser Zeit, niemand ist, der den Pilz findet, bleibt er natürlich unentdeckt. Also man kann auch auf diese Art und Weise durch Zufallsfunde, dass man eben zur richtigen Zeit an einer bestimmten Stelle ist, dann auch eben mal einen neuen Pilz entdecken, der noch nicht beschrieben ist. Gerade jetzt auch eben mit genetischen Methoden, ne? Indem ich eben die DNA untersuchen kann und die Reihenfolge der Aminobasen dann betrachten kann und analysieren kann und dann eben auch so eine Art Entwicklungsbaum erstellen kann, wo ich dann sehe, wo der Pilz eigentlich richtig einzuordnen ist, den ich jetzt gefunden habe und wo er dazugehören könnte. Ne?
Gibt es Pilzarten, die auch ausgestorben sind?
Selbstverständlich gibt es Pilzarten, aber wer will das mit Gewissheit sagen? Aussterben ist ja oft auch regional und nicht jetzt generell. Das kann ja keiner beurteilen, ob nicht der Pilz irgendwo an irgendeiner Stelle der Welt dann doch vorhanden ist und fruchtifiziert. Es steht ja nicht überall einer und hält Wache. Denn gerade die afrikanische Pilzwelt oder die südamerikanische Pilzwelt, das sind noch alles weiße Flecken.
Was muss ich denn bei Pilzen besonders beachten? Also vielleicht auch so im Umgang, zum Beispiel, dass sie nicht gedrückt werden, also dass sie Stellen bekommen, ne?
Das fängt ja schon an beim Sammeln, ne? Wenn ich jetzt Speisepilze finde, die ich kenne, die Pilze müssen eben richtig frisch und fest sein. Gerade die beliebten Röhrlinge wie Steinpilz oder die Marone oder der Birkenpilz oder die Rotkappe oder was alles dann noch so an den beliebten Röhrlingen dann die Hauptsammelarten sind, die schimmeln eben auch sehr schnell. Ne? Also ich muss mir den Pilz betrachten, der möchte frisch sein. Wenn ich mit dem Daumen auf den Hut drücke, da darf keine Delle bleiben. Es darf gar nicht erst eine Delle entstehen. Dann ist der Pilz gut. Dann gucke ich natürlich dann auch, ob er vermarktet ist. Denn Pilze, die ich mit nach Hause nehme, auch wenn sie gar nicht verzehrt werden, fehlen ja dann mit ihrer Aufgabe im Wald der Sporenverteilung. Ja, und wenn ich jetzt den Steinpilz gleich im Wald einmal durchschneide, verlängs, sehe ich ja, ob er matig ist und ob ich ihn überhaupt mitnehmen kann. Ne? Mhm. Oft wird das ja dann erst am Küchentisch gemacht. Und die Pilze in der grünen Tonne, die nützen dem Wald überhaupt gar nichts mehr. Dann muss ich den Pilz, den ich mitnehme, hundertprozentig kennen. Und wenn ich den Pilz hundertprozentig kenne, dann kann ich den natürlich auch am Waldboden abschneiden. Wenn ich ihn nicht kenne, muss ich natürlich den Pilz vorsichtig herausdrehen oder raushebeln, damit ich mir alle Merkmale des Pilzes angucken kann. Entweder versuche ich dann selber eine Bestimmung anhand eines guten Pilzbuches, wo ich dann die Merkmale mir auch durchlese und vergleiche mit dem, was ich in der Hand habe, wo ich auch mal dran riechen kann, oft ist der Geruch was. Oder es gibt Pilzarten, die keine gefährlichen Giftpilze beinhalten, wo ich dann eine Kostprobe nehme, ist der Pilz scharf, mild oder bitter, was dann schon ein entscheidendes Merkmal sein kann, wie bei den Täublingen oder bei einigen Milchlingen. Es ist eben die Farbe der Milch, alle rot milchenden Milchlinge, also ist auch eine Pilzgattung, sind zum Beispiel dann eben Speisepilze. Alle anderen kommen gar nicht groß in Frage. Das sind eben Merkmale, die ich feststellen muss. Ne? Und dazu gehört es eben, dass ich den Pilz in Gänze betrachte. Zum Beispiel bei den Knollenblätterpilzen ist ja das wichtigste Merkmal die Knolle, die Art der Gestaltung der Knolle, die, wenn ich jetzt einfach so den Pilz so nach oben rausziehe, natürlich im Boden verbleibt. Und das Merkmal habe ich dann plötzlich nicht. Ne? Beim grünen Knollenblätterpilz ist es eine lappige Hautscheide da unten, die im Boden dann oft ist. Und wenn mir die fehlt, dann kann ich gar nicht mehr das wichtigste Merkmal vom grünen Knollenblätterpilz erkennen. Oder wenn ich einen Pantherpilz abschneide, dann sehe ich das sogenannte Bergsteiger-Section, wie dann die Knolle typischerweise aussieht, auch nicht. Also ich muss immer alle Merkmale, die mir zur Verfügung stehen, dann vergleichen mit den Angaben in eines nicht die uralten Pilzbücher verwenden, sondern dann so teuer sind Standardpilzbücher auch nicht. Da kann man auch mal ein aktuelles Werk sich kaufen. Schlechte Pilzbücher werden kaum auf dem Markt sein heutzutage. Aber manche haben eben vom Großvater noch die Pilzbücher und bestimmen dort, wo dann eben auch zum Teil Pilze drin stehen können, die sich dann später als giftig erwiesen haben. Aber lange Zeit eben ganz häufig verzehrte Pilze waren, bis es eben dann zu bestimmten Todesfällen kam, wo man dann vorsichtig und aufmerksam wurde und das untersuchte, wie der Grünling. Aber den Grünling darf ich ja nicht mal sammeln, weil er ja besonders naturgeschützt ist.
Gibt es Kniffe und Tricks, wo ich Pilze gut finden kann? Also hinter Baumstämmen oder in kleinen Senken oder gibt es da so kleine?
Naja, das ist immer eine Frage auch der Feuchtigkeit. Ja, manche Pilze wollen ein bisschen Wärme haben, manche wollen gerade nicht so. Die wollen lieber kühle Nächte haben. Aber es muss schon eine gewisse Bodenfeuchtigkeit in der Regel vorhanden sein, sonst brauche ich gar nicht losgehen wie jetzt hier in unserer Gegend. In der Zeit der 5,5-wöchigen Totaltrockenheit hat es nirgendwo Sinn gehabt, nach Pilzen zu suchen, es sei denn, man sucht irgendwelche nicht verzehrfähigen, ungenießbaren Baumpilze oder sonst was. Wir waren natürlich trotzdem auch unterwegs und haben immer mal geguckt, aber eben auch nur ganz, ganz wenig gefunden.
Woran erkenne ich denn eigentlich einen guten Pilzwald?
Das ist eben die Frage. Jetzt haben wir natürlich die Situation mit den Fichten, die rausgeräumt werden. In nahezu allen Fichtenforsten, die ja hier auch dominant sind, das sind natürlich dann auch gestörte Waldböden, wo jetzt auch sozusagen der Pilz im Waldboden dann oft spüren wird vielleicht, na, das ist mir zu riskant, jetzt hier Fruchtkörper rauszubringen. Also die Pilze entscheiden das eigentlich. Es gibt nicht so die feste Regel. Jetzt hat man ja die große Möglichkeit, gut Pilze zu finden, weil es ja jetzt mal mehrere Tage geregnet hat und auch mal größere Mengen, auch mal was wie ein Landregen da war. Da explodieren natürlich auch mal einige Arten. Ne? Wie jetzt ist ein Massenvorkommen an allen sogenannten Schmierröhrlingen wie Butterpilz, Goldröhrling, ringlose Butterpilze und diese Arten, ne, die explodieren förmlich und das sind oft die Wegränder dann in den Wäldern eben dann voll damit. Manchmal Tausende stehen da. Ne. Das ist natürlich dann immer bloß eine kurze Zeit. Die sind ja auch relativ kurzlebig, solche weichfleischigen Pilze. Ne. Aber es gibt da eigentlich keine Regel. Und das Beachtliche dieses Jahr und auch jetzt, wo eigentlich die Feuchtigkeit da war, dass für den Pilzkenner eigentlich die Wälder Pilz anbauen. Ja, es gab einzelne Orten, die regelrecht explodierten. Riesenschirmlinge, vielleicht 50 Stück auf einem Waldrand, Wiesenstück. Ne? Aber wenn dann der Pilzkenner im Wald geht und auf den Waldboden guckt und nach interessanten Pilzen oder seltenen Pilzen gucken will, dann ist er enttäuscht. Also die Pilze entscheiden es eigentlich auf ihre Art und Weise. Will ich Fruchtkörper machen oder kümmere ich mich ums Myzelium? Oder viele Pilze gehen ja eine Wurzelverbindung mit Bäumen ein, eine sogenannte Mykorrhiza, wo eben dann ein Nährstoffaustausch, also die Pilze erhalten Zucker und der Baum kann auch seine Vorteile davon haben. Und wenn die Verbindung nicht zustande kommt, weil der Baum jetzt sagt, also ich brauche jetzt den Pilz nicht mehr, geht's gut, ich habe hier genug Feuchtigkeit tief im Boden, ich kann mich jetzt erstmal selber, ich gebe dir nichts von meinem Zucker, ich habe mich selber zu regenerieren, kann das auch dazu führen, dass die Pilze eben sagen, man macht mal eben keine Fruchtkörper, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Wir haben ja jetzt schon von der Pilzberatung gehört. Wenn ich jetzt die Pilzberatung aufsuchen möchte oder vielleicht auch einen Pilzkurs machen möchte, wo mir der Fachmann dann erklärt, welcher Pilz ist essbar, welcher nicht, welcher ist schmackhaft. Wo kann ich denn das überall tun? An wen kann ich mich denn wenden? Wo finde ich einen Ansprechpartner?
Das können Sie alles auf unserer Webseite finden, DGFM, www.dgfm-ev.de. Und wenn ich dann unter Pilzsachverständiger, dann kann ich dann eine Karte finden, wo die Pilzsachverständigen, die sich bereit erklärt haben, sich auf der Karte eintragen zu lassen. Einmal als Liste finden, die durchsuchbar ist, aber auch ich kann auf die Karte klicken, die größer machen. Dann kann ich die auch entsprechend auseinanderziehen und habe dann einen kleinen Marker mit dem Pilz drauf und sehe, wo ein Pilzberater in meiner Nähe ist. Kann da draufklicken, habe dann Telefonnummer, Adresse, Name. Ne, das ist ein Angebot, was wir anbieten, wenn man jetzt einen Pilzberater sucht, der geprüft ist. Ja, die hier gelisteten Pilzberater haben ja alle eine Prüfung abgelegt.
Ja, Herr Fischer, dann danke ich Ihnen für so einen schönen Streifzug durch unsere Pilzwälder. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich für das sehr angenehme Interview und die guten Fragen, die Sie gestellt haben.
Oh, gerne. Genau. Es war unheimlich spannend und sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag wünsche ich noch.
Ja, ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Podcast zum Thema Pilze sammeln in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unsere Krümelgeschichten, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.